In Stuttgart war mal ein Plakat gehangen zu einer Evangelisation. Da stand drauf: An Jesus kommt keiner vorbei. Und dann schrieb einer so mit Edding darunter: Außer Grabowski. Das war damals so ein Flügelflitzer aus Frankfurt. Ja, der hat also außer Grabowski. Ja, und so schrieb auch die Augsburger. Die hatten eine Galerie eben im Dom dort. Christusbilder. Ich habe uns mal ein Bild hier mitgebracht. Sind eine ganze Menge. Ich habe auch das Buch. Aber ich dachte, da wollen wir uns nicht jetzt so lange drauf aufhalten. Und zwar habe ich ein Bild hier mitgebracht. Christusbild. Das ist von einem, ich habe es hier unten, Pivonka. Man sieht auch, 1962, früh vollendet haben. Er hat einen Linolschnitt. Und wie würdet ihr dieses Bild, welche Überschrift würdet ihr diesem Bild geben?
Ist ein bisschen anders, als wir es sonst kennen, ja? Ja, also Jesus so in so einem Arbeiterkittel, ja, das Kreuz da geschultert, er läuft dann da so Richtung wahrscheinlich Golgatha, da ist schon ein Kreuz aufgerichtet und dann auf diesem fetten, dicken Kreuz sitzen die Leute, der rechte, wahrscheinlich gut erkennbar Pfarrer, dann in der Mitte dann das Ehepaar und außen noch einer mit der Zeitung vielleicht. Er hat das überschrieben, er für wahr, er trug unsere Schuld. Kann man natürlich so skizzieren, auch wenn das fernab von dem ist, was wir sonst auch an Kreuzigungsbildern, reale Dinge, ja, wer Grünewald den Altar kennt, der weiß, ja, je plastischer und deutlicher das dargestellt ist, desto mehr geht einem das unter die Haut. Aber hier hat dieser Künstler ein Stück weit schon hineininterpretiert in so ein Bild. Dann gibt es, ich zitiere einfach mal ein paar Sachen hier, Christus und die Krücke von Hermann Goppelt oder Hans Euso Kalkmann, Christus und die Saat. Ja, so gibt es viele Motive, die auch mit Christus verbunden wird. Christus und die Dorne oder Christus und die Rose. Ja, alles Bilder, die Künstler geschaffen haben, um ein Stück weit das auszudrücken, was sie mit Christus verbinden wollen. Und wenn wir jetzt Leistungskurs Kunst vielleicht hätten nicht und sagen würde, so, jetzt tust du einfach mal ein Bild kreieren, ja, über das, was Christus dir ist. Nicht, dann würde vielleicht der eine sagen, Christus und die Taube oder wo der Wehrlose letztendlich dargestellt wird oder Christus und die Waage als Weltenrichter uns präsentiert wird, ja, wo die Gerechtigkeit letztendlich zum Zuge kommen soll oder Christus und das Herz. Und so gibt es viele Motive, die wir da vielleicht auch dann präsentiert bekommen würden. Jetzt hat uns aber Johannes etwas ganz anderes gezeigt. Ihr habt ja oben schon Johannes 2, 13 bis 22. Und ich denke, wir wollen das einmal lesen und dann vielleicht auch eine Überschrift darüber finden. Habe ich schon? Nee, Tempelreinigung. Ich habe noch mal aus dem Brückenzyklus hier, Tempelreinigung, also man sieht, da geht es wild zu. Aber wir wollen es erst einmal lesen und dann unsere Überschrift hier, ich habe es ja schon auf dem Beipackzettel, Jesus und die Geißel, aber es wird dann etwas deutlicher. Ich lese dann mal. Und das Passafest der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Der machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. samt den Schafen und Rindern, schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, was geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Und da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Ja, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Lieber Herr, gib jetzt Licht von oben für dieses Wort. Amen. Ich habe das überschrieben: Jesus und die Geißel. Immer wieder führt ja Gott die Geißel gegen die Menschen. Die muss ja nicht immer aus Stricken gedreht sein. Das wollen wir doch mal gerade hier. Jesus und die Geißel. Die muss ja nicht immer aus Stricken gedreht sein. In Ägypten bestand die Geißel woraus? 10 Plagen. Ja, das ist eine etwas andere Geißel. In der Wüste Israel, wie sah da die Geißel aus? Die, ja, also es gibt verschiedene Geißeln, die dort waren, aber die Schlangen, ja, die haben einige weggerafft. In Kanaan hatte die Geißel die Form blutiger Kriege. So haben wir auch heute Geißeln, wenn wir jetzt an dieses Covid-Drama denken oder die Zahl der Krebserkrankten. Ich las jetzt gestern in der Tagesschau da im Internet, die Zahl der Hautkrebskranken schlagartig vervielfacht. Das ist auch so eine Geißel. Ja, ich würde rausgehen und denken: Mann, wenn ich jetzt in der Sonne bin, dann kriege ich einen Krebs. Es ist ja furchtbar, nicht? Die Geißeln Gottes, die sollen eigentlich nie peinigen, sondern immer möchte Gott Reinigung. Und gerade auch wenn der Schmerz zugefügt wird, die Last zu Boden drückt, jede Geißel ist immer nur in der Hand Gottes ein Instrument zur Reinigung und nicht zur Peinigung. Deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, Jesus vor der Geißel. Wird ja von einer doppelten Tempelreinigung gesprochen. Hier haben wir am Anfang seines Wirkens eine Tempelreinigung und am Ende seines Wirkens haben wir auch wieder eine Tempelreinigung. Johannes berichtet uns jetzt hier die erste Tempelreinigung und hier erscheint der Herr als ein Prophet. Deswegen, ich habe jetzt Jesus vor der Geißel. Ja, in der Prophetenart. Er möchte letztendlich die Stätte der Anbetung schützen. Und bei der letzten Reinigung, dort wo wir, kommen wir ja noch hin, wo Jesus dann vor Jerusalem steht und weint, und dann ist er im Tempel und tut auch dort dann wieder die Leute heraustreiben, da erscheint er als König in seinem, der von seinem Heiligtum Besitz ergreifen möchte. Hier tritt er als Zeuge der Wahrheit auf und in dem letzten Austreiben, dem zweiten, als Märtyrer der Wahrheit. Hier ist er der Sohn des Vaters und dort das Opfer des Vaters. So sehen wir, dass beide Reinigungen, die uns aufgeschrieben sind, genau seine Zielrichtungen uns weist. Welch jetzt ein Gegensatz, ja, die Johannes 2 ist ja unmittelbar nach der Hochzeit zu Kanaan, die Geschichte. Und Kanaan ist ja ein unbedeutender Fleck auf der Landkarte. Jerusalem als religiöser Mittelpunkt Israels ist da schon ganz anders. Und dort in der Hochzeit ist eine bescheidene Tischgesellschaft. Und hier ist das Volk Gottes, das Auserwählte. Also wir sehen auch hier bei dieser Kanaan-Geschichte und jetzt bei der Tempelaustreibung schon wieder unterschiedliche Akzente, die Johannes hier uns verdeutlichen möchte. Dort haben wir ein Familienfest. Hier ist es das ganz große Familienfest der Passafeier für Israel. Und so unterschiedlich sind jetzt auch die Worte Jesu. In Kanaan wahrt er seine Unabhängigkeit, ja, von der Mutter. Weib, was habe ich mit ihr zu tun? In Jerusalem beugt er sich der Abhängigkeit von seinem Vater. Dort vollzieht sich die Trennung von der Mutter. Und auf der anderen Seite, jetzt besiegelt er das Bündnis mit dem Ewigen im Himmel. Mehr noch kontrastiert die Handlung Jesu in Kanaan, bereitet er heimliche Freude und dort bei der Tempelaustreibung öffentliches Entsetzen. Da sehen wir die Gegensätze. Und beide Male erscheint er als König, als Herr. Ein König ist er im Hause. Seine Kraft will die Familie, die Gesellschaft, die Menschheit, den Staat veredeln. Und ein König ist er im Heiligtum. Sein Geist will den gemeinen Weltsinn aus dem Tempel letztendlich vertreiben. Und jetzt ist ja nicht so, dass Jesus das erste Mal nach Jerusalem gekommen ist. Ja, als 12-jähriger Bub ist er ja auch schon hinaufgezogen. Und er weiß wahrscheinlich genau, wie dort oben alles aussieht. Die Mauern, ja, der Tempel, die Tore, das kennt er alles. Und als Wallfahrer hat er mit Sicherheit auch den Psalm 122 angestimmt. Lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Und dann steht man im Vorhof der Heiden. Dann öffnet sich der Tempelbezirk. Da darf ja nicht jeder. Und dann kommt der Tempelbezirk, wo nicht jeder rein darf. Und dann steht er im Vorhof der Juden und geht immer weiter. Und dann auf einmal steht er vor dem Heiligen. Das ist ja das Zentrum überhaupt. Wir haben es ja im Januar mit der Bundeslade gehabt, nicht? Da habe ich das so ein bisschen entfaltet, wie der gesamte Bereich dort ausschaut. Schaubrottische, Leuchter, Brandopferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade. Das ist ja das gewesen, was die Juden letztendlich für sich in Anspruch genommen haben. Und was Gott ihnen auch gesagt hat. Und diesmal steht Jesus vor etwas ganz anderem. Das war damals, natürlich auch heute noch, aber bevor er da reinkam, sieht er Stühle, Wachen, Bänke der Pilger, er sieht Altäre der Priester und dann sieht er Tische der Wechsler, Käfige der Krämer, Stände der Händler. Und wenn er dann ruft, macht nicht aus meines Vaters Haus ein Kaufhaus, dann kann man sich das ein Stück weit lebendig auch vorstellen. Und was kriegt er dort noch zu hören? Er hört nicht das Beten der Männer, das Singen der Frauen, das Loben der Kinder, sondern er hört nur das Brüllen der Ochsen, das Blöken der Schafe, das Gurren der Tauben. Und dann riecht es nicht nach Kerzenduft und Weihrauch. Jetzt riecht es nach Mist der Rinder, Mief der Leiber, Gestank eines Viehmarktes. Jesus stand vor einem bösen Kuhhandel. Das ist dort letztendlich jetzt eingezogen. Und jeder wollte da sein Schnäppchen machen. Ich gebe dir, du gibst mir dafür. Ich biete, was bietest du? Ich zahle, was zahlst du? Ich gebe, damit du mir geben kannst. Nach dem alten römischen Satz ging es jetzt, do ut des, zahle und gebe. Das Gotteshaus war im wahrsten Sinne des Wortes ein Warenhaus. Warum Kaufhaus? Jetzt muss man es auch wissen, damals gab es im Tempel die hohen Priester und die haben nur lizenzierte Händler zugelassen und die haben Münzen gehabt aus Tyrus. Und die hatten einen hochgradigen Silbergehalt, diese Münzen. Waren besonders rein. Und wer dann eben mit römischen Münzen kam, die hatten nicht so einen hohen Silbergehalt, der musste erst einmal gegen einen dicken Aufpreis diese gegen Tyrus-Münzen mit hochreinem Silber eintauschen. Natürlich gab es da jede Menge, wie soll ich sagen, was man draufgeschlagen hat. Ja, das Silber aus Tyrus war einfach das Reinste. Und nur das wurde beim Kauf der Opfertiere letztendlich als Zahlungsmittel vorgesehen und erlaubt. Jetzt kann man sich natürlich ausdenken, da hat jeder fleißig mit verdient. Die schriftgelehrten hohen Priester, die haben verdient, die haben die Lizenz ausgeteilt. Der Wechsler hat verdient, der Tierhändler hat verdient, jeder schlug noch ein bisschen was drauf, wie man es heute ja auch kennt, nicht? Der Großhandel, der Einzelhandel, jeder macht sein Schnäppchen oder schlägt noch was drauf. Ja, wie ist das anzusehen? Der Verkauf von Tieren war im Alten Testament, 5. Mose 14, erlaubt. Ich zitiere mal, wenn ihr nun nach Jerusalem kommt, der Weg zu weit ist für euch, dann nehmt euch Geld mit, dann könnt ihr mit dem Geld dort Tiere kaufen. Also hat Gott das schon vorhergesehen und geregelt, dass diese Praxis legitimiert wird. Jetzt hat man natürlich durch die Wechsler und Verkäufer, es war legal, aber man hat daraus ein einträgliches Geschäft gemacht. Das war so ein richtig modernes Geschäftsmodell, wie man das gerne hat. Ja. Hohe Rendite, wenig Einsatz, das ist das, was heute ja auch jeder möchte. Ja, wie ist das jetzt heute? Immer wenn wir an den Ort der Kirche denken, dann haben wir auch einen Ort des Kommerzes. Jede Geschäftemacherei ist eine böse Geißel, die auch in der Kirche, vor der Kirche nicht Halt gemacht hat. Und der fromme Kuhhandel ist eigentlich eine schreckliche Verkehrung des eigentlichen Sinnes, der dort ablaufen sollte. Wir geben unsere Pfennige der Anständigkeit und bekommen dafür ganze Gerechtigkeit. Wir bieten unsere Groschen der Freundlichkeit und bieten dafür seine ganze Herrlichkeit. Wir zahlen unsere schäbigen Kreuzer der Ehrlichkeit und er zahlt mit der ganzen Ewigkeit. Mit unserer schäbigen Währung, und ich habe mir gemerkt, ich habe es ein bisschen übertragen jetzt, ja, haben wir ja, Gott uns zum Schuldner gemacht. Bei Licht besehen hat diese schäbige Währung keinen Pfifferling wert. Wollen wir den Himmel und die ganze Seligkeit einkaufen? Jesus vor der Geißel. Jetzt ist das aber leider nicht nur im Judentum der Fall, sondern natürlich auch im Christentum. Leute, brauchen wir sich gar nicht ausdenken, wir sind da nicht ausgenommen. Wenn ich an den Katholizismus denke, auch zu Luthers Zeiten, oh, was hat man da bezahlt? Wer den Luther-Film schon mal gesehen hat, nicht, dann kniet Luther vor dieser Reliquien, vor dem Sarg dort in Rom, nicht, und der Friedrich der Weise, eine ganze Reliquiensammlung. Und sie kommen gerne, um zu bezahlen. Das ist eine gängige Praxis, wie das dann der sagte. Ja, Ablass, oh, was hat man dort gut verdient. Also das waren doch alles Dinge, die auch hier Einzug gehalten haben. Und was lesen wir dann in Babylon? Offenbarung 18 war Babylon gerichtet. Was die ganzen Kaufleute, sie haben geweint, weil Babel nicht mehr da war. Die hatten viel Geld gemacht und auf einmal war das den Bach hinuntergegangen. Die Einnahmequelle vorbei, ja, und da fängt man dann das große Gejaule an. Aber auch in der Gegenwart, denke ich, muss man sagen, nicht nur die Katholischen, ja, sondern auch die Evangelikalen, es kommt immer wieder zu einer religiösen Vermarktung des Ganzen. Und wenn man heute an die Musikszene denkt, ja, da wird viel, viel Geld gemacht. Und da spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt christliche Rockmusik oder wie man die Musik da nennt. Hauptsache, das Geld im Kasten klingt. In Amerika habe ich gehört, war vor evangelikalem Laden eine große Plakatsäule aufgestellt. Für so und so viel Dollar werden wir für Sie beten. Das ist doch ein einträgliches Geschäftsmodell, ja? Ja. Oder dass bekannte Evangelisten hier ein seelsorgerliches Gespräch anboten und das sind dann dreistellige Zahlen, Summen mit dreistelligen Nullen gar nicht selten. Ja? Und das nur, da hat man natürlich keine Preisliste, aber das sind ja so empfohlene Richtwerte, heißt es dann nicht. Also man kann sich das ja auch nach unten hin vielleicht ein oder zwei Dollar korrigieren. Was würde Jesus tun? Da würde wahrscheinlich sagen, Freunde, ihr macht mein Haus zu einem Kaufhaus. Oder ich denke an manche Charismatiker, unter anderem der Osborne. Er hat einen Abdruck seiner Hände verkauft und wenn man jetzt quasi, man könne dann auf die abgedruckte Hand das auf den Körperteil, der da nicht gut ist, legen und dann würde man auch Heilung erfahren. Ja, und wenn man dann sieht, auch Joyce Meyer, was für Flugzeuge sie fliegen, welche großen Paläste sie zu Hause sind, dann welchen Rolls Royce, ja, und vor der Haustür sich parkend dort befindet, dann muss man doch seine Anfragen haben dürfen. Nicht, dass Gott auch reiche Leute zum Glauben bringt. Deichmann, ja, als jemand, der ist auch Christ. Ja gut, will jetzt da mal vorsichtig sein, aber ja. Und Metz zum Beispiel damals zur industriellen Revolution 1870, 80, nicht in Freiburg, der hatte riesig Geld. Metzgam ist ja bekannt, nicht? Aber der hat mit seinem Geld die ersten Sozialwohnungen für seine Mitarbeiter bauen lassen. Der hat eine Andacht morgens für seine Mitarbeiter gemacht. Ja, also da sieht man, dass hier das Geld mit dem Evangelium verknüpft wurde. Und hier wird das Ganze zu einem Geschäftsmodell herabgewürdigt. Das ist einfach so. Ja? Es ist eine große Gefahr. Ich habe es vorhin schon gerade gesagt, nicht wenn man so in SCM-Medien und den Katalogen da so blättert. Menschenskind, was sieht man da bei den christlichen Verlagen für viel, viel hinten die Seiten oder manchmal ist ja das schon 50%, 60%, 70% an Seiten mit christliche Schuhe und christliche Embleme und christliche Kerzen und überall ein Jesuskleber drauf und alles Mögliche, was man da so mit christlich an Non-Book-Artikeln verkauft, wo die Verlage eigentlich ursprünglich Bücherverlage waren. Aber vielleicht ist das einfach heute so nötig, weil sie dann vielleicht gar nicht über Wasser bleiben könnten. Also ich will jetzt auch gar nicht... Bitte? Ja, klar. Also so nicht. Und dann gibt es Tassen und Teller und Kosmetik und alle möglichen Sachen mit dem Bibelverschen drauf und so. Ich will es ja gar, weißt du, ich will ja auch gar nicht jetzt hier überall dann nur, wie soll ich sagen, rauspicken. Aber es ist eine Erscheinung der Zeit, ja, dass man das hier so macht. Und es ist eigentlich eine traurige Geschichte. Es ist einfach so, wir werden es wahrscheinlich nicht wieder umdrehen können. Aber nur, dass man sich dessen mal bewusst macht, auch bei uns ist vieles Kaufhaus geworden anstatt Bethaus. Und auch evangelikale Verkündiger nehmen reichlich Geld, wenn sie angefragt werden. Ja, ich habe ja immer wieder auch welche angefragt und dann heißt es, ja, also Hotel so und so und was nehmen Sie so für einen Abend? Ja, 200, 300, 400, 500 Euro oder so. Ja, das ist gar nicht abwegig, die Honorare. Bis hin, dass man eben Eintrittsgelder auch verlangt für irgendwelche Weihnachtskonzerte und so weiter. Also Das sind alles so Sachen. Ja, natürlich kostet das was. Aber ich kann, also meines Wissens in Martini ist es so, dass sie dann sagen, so, wir haben Auslagen, dort vorne steht ein Kästchen, sind Sie doch so lieb und wenn Sie, ja, dann legen Sie dort was ein. Und ja, man kann es sehen, wie es will, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Der andere Teil ist ja eigentlich viel gewuchtiger. Jesus vor der Geißel. Jetzt habe ich noch einmal ein kleines Bild hier. Und zwar, hier sieht man es jetzt ganz deutlich, das ist das Großmünsterportal in Zürich. Dort haben wir etwas, werde ich nachher gleich nochmal drauf eingehen. Man kann es so mit dem Bild wahrscheinlich nicht richtig erkennen. Ja, es ist zu hell hier. Aber ich komme gleich nochmal drauf. Ja, es heißt in unserem Text, er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Tische wurden umgestoßen, Käfige knarrten und fielen auseinander. Erschreckte Makler haben das bisschen zusammengerafft, was noch nicht vom Sand und vom Dreck verschlungen wurde. Geldhungrige Menschen haben den Platz verlassen. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, da rennt einer. Oh, oh. Ich muss es erzählen. Es ist einfach zu hell. Dort rennt einer die Tempelstufen herunter einem Hühnchen hinterher. Und hinten ist Jesus mit der Geißel zu sehen, ja, und treibt ihn hinaus. Also das ist das dürfte eine Bronze, ein Bronzeguss sein, an dem Hauptportal sind mehrere Szenen so abgebildet. Eine Szene soll einfach diese Tempelaustreibung ein Stück weit verdeutlichen. Ja, die Sorge um den Kleingram ist größer als die Angst vor Gottes Gericht. Käufer und Verkäufer, so sehr Interesse auseinandergeht, sind sich darin einig, worin sie wollen haben. Der eine möchte das Geld, der andere möchte es Huhn. Ja, oder so ist das, nicht? Es ist also, ist das vielleicht auch bei uns im Tempel einer gläubigen Gemeinde so? Macht sich Selbstsucht nicht auch unter gläubigen Christen vielfach breit? Haben wollen Beachtung und Ehre bei Menschen oder Vorteil und Gewinn haben wollen oder ob man sein Recht haben muss? Ich hatte jetzt gehört, eine Frau prozessiert gegen ihre Kinder, weil sie nicht aus dem Haus oder Schwiegersohn nicht aus dem Haus oder so. Also das sind alles so Sachen, ja. Ach ja, es ist leidvoll, das Recht haben wollen. Jesus ist die Frage, ob er im Mittelpunkt steht oder ich. Es gibt immer so eine kleine, nette Verschiebung, das ist ein Verschiebespiel. Wenn Jesus letztendlich der Mittelpunkt ist, dann sitzt er auf dem Thron und ich sitze daneben. Vom Campus gibt es ja so ein schönes Bildchen. Ja. Und es ist die Frage, wer sitzt hier auf dem Thron? Entweder Jesus auf dem Thron und ich hänge am Kreuz, oder sitze ich auf dem Thron und Jesus hängt am Kreuz, könnte man so sagen. Wie sieht das bei dir aus? Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Dein Ich? Die Selbstsucht? Haben wollen, Ansprüche haben, oder ist es Jesus? Das muss man sich immer wieder, es ist ja kein Automatismus. Wenn ich Jesus finde, dann ist zwar der Herrschaftswechsel da, aber da verschiebt sich ganz schnell die Sachlage. Ja? Und deswegen ist es immer wieder gut, sich ein Stück weit zu überlegen, wer sitzt noch auf dem Thron? Ist es noch Jesus? Jesus allein? Oder bin ich es? Und da kann so viel kommen. Aber wir haben im Kolosserbrief, in Christus haben wir alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Christus haben wir alles. Und wenn wir in Christus alles haben, dann brauchen wir nichts anderes. Dann reicht er. dann muss auch er auf den Thron, weil in mir ist nichts. Deswegen ist es dann, ja, Kolosser 1, 2, ja, genau. Und auch 8 und 9 steht es nochmal. Er tut es zweimal ausführen, der Paulus. Ja. Was sagen uns die Geldwechsler? Sie fragen, was kriege ich? Und so ist doch oft auch, nicht? Das ist die Frage des Petrus. Herr, was wird uns denn, wenn wir jetzt alles verlassen? Nicht? Das ist wie bei den Geldwechslern. Ja, was kriege ich denn dafür? So fragt Petrus doch auch. Aber die Antwort, die müssen wir uns wirklich unterstreichen. Wir sind unnütze Knechte. Und das schmeckt uns auch nicht. Das geht gegen unser Ego. Ja, wir wollen doch irgendwo, wenn es noch ein kleines bisschen Orden hingehängt kriegen. Ja, aber Jesus sagt, du bist ein unnützer Knecht. Und mir will es überhaupt nicht einleuchten, dass Jesus uns, jeden für sich, eine Arbeitsstelle zugewiesen hat im Reich Gottes, wo man nur sagen kann, eigentlich bin ich es nicht wert. Verstehe ich gar nicht, wie der Herr das alles so abwägt und mich einsetzt. Ja, es gibt doch viel bessere. Nein, er sagt, nein, das möchte ich durch dich getan haben. Und wenn ich es nicht tue, dann bleibt der Platz leer. Das ist das Ganze. Es ist nicht so, dass dann, wie soll ich sagen, wie bei der Bewerbungsliste, nicht, dann bin der nicht in, dann nehmen wir halt den Nächsten, da rückt immer einer nach. Nein, nein, sondern dann bleibt der Platz leer. Das ist das. Wir sind unnütze Knechte. Und man sieht es ja immer wieder so, nicht, wenn dann in der Gemeinde mal gefragt wird, also einen Gabentest gemacht und so, und dann fragt man Menschen, wer möchte denn im Chor mitsingen? Da gehen dann 15 Hände, 20 Hände hoch, im Chor wollen wir alle mitsingen. Und dann heißt, wir brauchen für die Kinderarbeit noch welche. Da gehen zaghaft ein oder zwei Hände von alten Mütterchen hoch. Dann heißt, ja, wir brauchen auch noch jemanden zur Toilette reinigen. Man guckt eben so betreten zum Nachbarn. Könntest du das nicht machen? Ja? Du wärst doch der Richtige da dafür. Ja, so ist das, nicht? Unnütze Knechte, wir wollen Dank, Lob und Anerkennung. Nicht, dass eine gewisse Wertschätzung auch mal sein muss. Ja? Aber wenn ich jedes Mal sage, toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht, das entspricht auch nicht dem. Aber das wollen wir. Aber bei Jesus ist nicht die Wertschätzung das Kriterium, dass ich was tue, sondern das Kriterium, dass ich was tue, ist eigentlich, der Herr hat gerufen und dann werden wir folgen. Das ist das Ganze. Und da haben wir die Tauben. Haben die nicht auch einen Platz bei uns? Oh, das sind doch die flatternden Gedanken, die umherschweifende Fantasie, welche Couleur sie auch immer sind. Und dann gibt es Vieh, Kleinvieh, das ist wie auf dem Viehmarkt. Da zieht wieder dann die Ruhe ein. Und wie ist das denn, ja, wenn dann die Ruhe wieder einzieht? Das Warenhaus ist wieder zum Vaterhaus geworden. Das ist doch das Wichtige. Es wird mir nicht mehr gegeben, sondern genommen. Dieses Vaterhaus wird uns nicht mehr genommen. Und es wird nicht mehr geboten, sondern angeboten. Es wird nicht mehr bezahlt im Vaterhaus, sondern geschenkt. Im Vaterhaus wird nie bezahlt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Und wenn man Kinder so hatte, die Studenten waren, nicht, dann weiß man schon, okay, das kostet so viel, 400 Euro Miete, dann ist das Ticket noch, da ist das Auto vielleicht zum Bezahlen oder Mensa-Essen kostet 4 Euro, da kostet alles was. Und dann kommen sie nach Hause und dann ist Kost und Logis frei, Heizung und Beleuchtung zum Nulltarif, Wagen und Benzin ohne Kilometergeld. Ja, wir sehen das alles. Alles ist frei. Das ist das Vaterhaus. Und warum kommen wir denn mit den Pfennigen unserer guten Werke auf einmal wieder an? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit den Groschen unserer lieben Gedanken? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit den Kreuzern der Gaben der mildtätigen Zwecke? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Im Vaterhaus wird immer nur alles verschenkt. Das ist das Wunderbare. Und dann können wir auch sagen, Herr, wie lieb habe ich die Städte, in dem deine Ehre wohnt. Im Vaterhaus wird immer nur geschenkt. Vergebung zum Beispiel wird für solche verschenkt, die letztendlich von ihrer Schuld verfressen werden. Im Vaterhaus wird nur geschenkt, die Zuversicht zum Beispiel. Wenn wir in tiefer Ratlosigkeit sind, da wird Zuversicht verschenkt. Liebe, Freude, ach, gibt alles, alles kostenlos zu mitnehmen im Vaterhaus. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gibt es alles im Vaterhaus umsonst. Keiner muss mit leeren Händen weggehen. Alle können dort Schnäppchen machen, keine Schleuderpreise, keine Schnupperpreise. Es wird alles dort umsonst präsentiert. Und das will Jesus mit der Geißel wieder verdeutlichen. Jetzt kommen wir noch Jesus unter der Geißel als letzter Punkt. Und jetzt lassen Sie unseren Tempelreiniger noch einmal die Geißel schwingen. Kein wütender Händler fällt Jesus in die Arme. Das ist seltsam. Da waren doch Hunderte. Und er hat immer noch gearbeitet. Jetzt waltet dieser Saubermann, wenn man ihn so nennen kann, seines Dienstes. Kein Makler stoppt seinen Alleingang. Und jetzt lassen Sie den Nazarener noch arbeiten. Nicht einmal ein Tempelkommandant hat ihm irgendwie Einhalt geboten. Das ist doch alles sehr seltsam. Und stoppt dieses geschäftsüchtige, schädigende Tun. Christi hat sich im Eifer verzehrt. Spurgeon sagt, denkt euch, meine Brüder, ihr ständet am Ufer des Meeres und seht, wie ein Schiff gegen den Felsen geworfen wird und zerschellt. Wenn es da etwa zur Rettung der Schiffsmannschaft etwas zu tun gäbe, würdet ihr nicht fühlen, hier muss ich arbeiten, der geht zugrunde. Uns wird dann erzählt, wie Leute auch Schiffbrüchige gesehen haben, im Meer treiben, um Hilfe schreien und sie waren angespannt bis in die Haarspitzen, dass sie nicht helfen konnten. Die Hilferufe, die haben sie bis ins Innerste bewegt. Und jetzt sieht Jesus unsere Welt über der Hölle schweben. Ja, das ist das Ungeheuerliche. Und dort treiben in dieser feurigen Masse mit Flammen Leute, die dort schon drin sind. Und dann konnte er nicht ruhig sein. Er konnte nicht schweigen. Er konnte nicht seine Ruhe in der Nachtzeit sich gönnen. Egal, ob er matt war oder müde, ja, ob er essen wollte oder nicht. Der Eifer um sein Haus hat ihn verzehrt, um Gottes Haus. Und diesen Willen hat Jesus ja ganz deutlich gesagt, Vater, es ist meine Speise, deinen Willen zu tun, als er gesandt wurde. Diese unermüdliche Liebe, diese größte Bedürfnislosigkeit wirken zusammen und haben die Notwendigkeit letztendlich uns vor Augen geführt, dass Jesus wirken musste. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Jetzt sehen wir ein ganz anderes Passafest, wirft seine dunklen Schatten voraus. Die Passionsgeschichte fängt ja jetzt an. Ein Judas verrät ihn, ein Kaiphas verhört ihn, ein Petrus verleugnet ihn, ein Pilatus verurteilt ihn. Und dann flechten diese römischen Milizionäre eine Geißel. Brecht das Genick, brecht die Knochen, brecht das Kreuz ab. Jesus selber hat es prophetisch vorausgesagt. Brecht diesen Tempel ab. Und genau das passiert jetzt. Den Tempel seines Leibes auf Golgatha ist er letztendlich zusammengebrochen. Jesus unter der Geißel, das sind die Kosten, die Gott aufbringt. Das ist die Bezahlung, die Gott bezahlt. Das ist der Preis, den Gott bezahlt. Billiger geht's nicht. Wer also heute Vergebung und Zuversicht mitnimmt, Freude, Liebe, Friede, Geduld, der muss wissen, so teuer war es für ihn. Für mich ist es umsonst. Sogar die Hoffnung über den Tod hinaus. Und Jesus sagt, das brecht den Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Die meisten Menschen ja, die haben es nicht verstehen können. Aber die Osterzeugen dann, Maria, Magdalena, Maria Magdalena, Petrus, Johannes, Thomas, Judas, Jakobus, 500 drüber raus, denen ging dann ein Licht auf, dass Jesus nach 3 Tagen, wie sagt das Paulus so wunderbar, dem Tod die Macht genommen hat und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Er ist aufgefahren zum Vater, jetzt ins richtige Vaterhaus, ins Herrenhaus. Ja? Und jetzt möchte er die mitnehmen, die letztendlich auch ihm sich anschließen. Und dieser Krämergeist muss der Gegenwart des Heiligen Geistes weichen. Ja, es ist wunderbar. Der Würgertod hat letztendlich verspielt und keinen Zugang mehr. Alle Tische, an denen wir nur handeln und verhandeln, kaufen und verkaufen, klagen und verklagen, alle Tische sind umgestoßen und verschwunden. Aber dafür hat er einen neuen Tisch hingestellt. Weißt du welchen? Den Abendmahlstisch. Den hat er dort aufgebaut. Ja? Und dann heißt es in Offenbarung 7, sie werden nicht mehr hungern, dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Bis dahin schauen wir Jesus immer wieder vor der Geißel uns an, wie er mit der Geißel schlägt und wie er unter der Geißel leidet und gelitten hat. Betend, lobend und dankend. Amen.